Okay, also ich denke, ich fange da mal langsam an. Mein Name ist Stefan Schumacher, das steht auch auf der Präsentationsfolie, die ich dort habe. Die Folien selbst liegen als PDF-Datei auf der angegebenen URL. Also wenn ihr wollt, könnt ihr euch die runterladen, sofern das Netzwerk geht, und dort fröhlich mitklicken. Das Blaue sind URLs, die sollten eigentlich dann in dem Browser geöffnet werden können. Ich habe da nämlich noch ein paar Beispielseiten eingebunden. Ansonsten auf der Seite stehen noch ein paar andere Materialien, Links und andere Sachen dazu, die zu dem Vortrag vielleicht ganz nützlich wären. Es geht hier also um eine kleine Einführung in kryptografische Methoden. Der Vortrag ist nicht gedacht für irgendwelche Programmierer oder Mathematiker. Also es geht mir nicht darum, irgendwelche Algorithmen zu analysieren oder vorzustellen, sondern hauptsächlich darum, in Anführungsstrichen normalen Benutzern erstmal überhaupt so ein bisschen Kryptografie nahezubringen, was das ist, was das kann und wie es prinzipiell funktioniert. Gut, dann fange ich mal soweit an. Die Gliederung ist eben soweit, dass ich erstmal kurz eine Einführung dazu geben möchte, wieso, weshalb, warum Kryptografie, und dann erklären möchte, wie Prüfsummenverfahren, symmetrische Verfahren und asymmetrische Verfahren aufgebaut sind, wie das also das prinzipielle Schema funktioniert und wie insbesondere eben kryptografische Signaturen, weil die zurzeit auch durch die Politik als digitale Unterschrift eben ein bisschen gehypt werden und dort teilweise auch Äußerungen fallen von Politikern oder Leuten, die eigentlich keine Ahnung haben, wo einem die Haare zu Berge stehen können. Je nachdem, wie die Zeit dann am Ende ist, ich weiß nicht, wie Zwischenfragen, also wenn es Zwischenfragen gibt, dann Fragen, kann ich noch mal kurz einen kleinen Ausblick geben auf weitere Anwendungen, Programme und andere Methoden, die es gibt. Ja, also kurz zur Einführung. Die Kryptographie dient eigentlich dazu, Geheimnisse zu schützen. Das heißt, man hat irgendwelche Daten, von denen nur bestimmte Personenkreise oder bestimmte Personen Zugriff haben sollen, die also wissen sollen, was dort steht. Man kann die Kryptographie auch einsetzen, um Daten oder Kommunikation zu verifizieren, sprich sicherzustellen, dass die Daten, die ich erhalten habe, auch die Daten sind, die abgeschickt wurden und von dem abgeschickt wurden, von dem ich glaube, dass es der Absender ist. Also ich kann sicherstellen, dass der Mensch, mit dem ich dort kommuniziere, auch der ist, für den ich ihn halte. Die Kryptographie ist ursprünglich entstanden als Mittel der Kriegsführung und geht so historisch auch zurück auf Caesars Zeiten. Es gibt da diesen bekannten Caesar-Algorithmus, der relativ simpel einfach nur Buchstaben ausgetauscht hat und ist gerade in aktuellen Kriegen natürlich ein entscheidendes Kriterium. Wir erinnern uns, im Zweiten Weltkrieg war gerade die Enigma gerade in der Seekriegsführung relativ entscheidend, dass das den Engländern und Polen gelungen ist, diese Kommunikation zu knacken und dort die deutschen U-Boote im Prinzip mit den geknackten Systemen platt zu machen. Verglichen mit der relativ langen Geschichte ist Kryptographie für die Normalbenutzer eigentlich erst seit, Mitte, Anfang der 90er Jahre verfügbar, da es dort eben jetzt billig viel Rechentechnik gibt und eben auch die Programme dazu existieren. Und genau deswegen, um das ein bisschen weiter zu verbreitern, in der Masse möchte ich eben auch diesen Vortrag geben. Gut, fangen wir an mit den Prüfsummen. Es gibt dazu eine relativ gute Seite, prüfziffernberechnung.de, das ist die oberste URL, da kann man sich auch andere Algorithmen etc. pp. Dazu anschauen und erklären lassen. Prüfsummen stammen eigentlich vom System her mehr aus der Elektrotechnik oder Nachrichtentechnik. Es ging darum, sicherzustellen, dass übertragene Daten auch wirklich richtig angekommen sind. Und dazu macht man eigentlich ein ganz einfaches System, man erstellt eine Basiszahl, die enthält die Information, also die wird in irgendeiner Art und Weise kodiert, beispielsweise binär oder hexadezimal oder sonst irgendwie, das kann man sich ausdenken, wie man gerade Lust hat und wie man es braucht. Und über diese Basiszahl, die die Information repräsentiert, wird eine sogenannte Prüfziffer gebildet. Das heißt, irgendein Mathematiker oder sonst jemand Vorgebildeter denkt sich einen mathematischen Algorithmus aus, der aus den Basisdaten diese Prüfziffer berechnet. Wenn ich das Ganze jetzt übertrage, dann schickt der Sender beide Werte an den Empfänger. Der Empfänger berechnet die Prüfziffer erneut mit den erhaltenen Daten und vergleicht die beiden Prüfziffern, also die berechnete mit der erhaltenen, und kann dann dort feststellen, ob die Daten richtig angekommen sind, wenn der Prüfsummenalgorithmus also hinreichend stark ist. Das muss man dann je nach Fall entscheiden. Problematisch ist hierbei eigentlich, wenn ich Kommunikation im Internet betreibe, also E-Mails verschicke, kann es sein, dass jemand mich angreifen kann, also jemand hat Zugriff auf den Übertragungskanal, sprich irgendwelche E-Mail-Server, und kann dort anfangen, die Daten zu manipulieren und zu den manipulierten Daten eine neue Prüfsumme zu berechnen. Das heißt, die Authentizität, also die Integrität der Prüfziffer ist nicht unbedingt gewährleistet. Ich kann das also schlecht einsetzen, wenn die Gefahr besteht, dass ein Angreifer beide Daten abfängt, beide Daten manipuliert und mir das Manipulierte weiterreicht. Aber wie gesagt, die Prüfsummen sind hauptsächlich eben aus anderen Gründe entstanden aus der Nachrichtentechnik, in denen es diese Attacken in dem Sinne eigentlich nicht gibt, sondern eher technische oder menschliche Fehler. Es gibt dazu eine bekannte Anwendung, das ist MD5. Die habe ich hier mal als Beispiel dazu genommen. Es gibt noch andere Prüfsummenverfahren. Gerade zu MD5 ist in letzter Zeit viel passiert. Dazu gibt es meines Wissens nach auch hierzu noch einen Vortrag. Wer sich dafür die mathematischen Hintergründe interessiert, der kann sich den RFC 1321 durchlesen. MD5 erzeugt eine 128-bittige Prüfsumme und ist aus mathematischer Sicht eine sogenannte Falltürfunktion. Das heißt, ich nehme ein Datum und kann zu dem Datum anhand dieses MD5-Algorithmus eine Prüfsumme berechnen. Ich kann aber nicht zu einer gegebenen Prüfsumme das zugehörige Datum berechnen. Also dieser Weg zurück, der funktioniert nicht oder sollte zumindest nicht funktionieren. Wenn es Fehler in dem System oder im Algorithmus gibt, dann gibt es natürlich Möglichkeiten, das anzugreifen. MD5 ist eigentlich bei jedem moderneren Unix dabei, also von Linux über BSD bis zu Solaris. Und es wird dort unter anderem eingesetzt als Passwort-Hash. Das heißt, das Betriebssystem legt die Passwörter der Benutzer nicht als Klartext ab, sondern nimmt dieses Passwort, das ich eingebe als Benutzer, erzeugt darüber einen MD5-Hash, erzeugt also diese Prüfsumme und speichert diese Prüfsumme ab. Wenn ich mich dann einlogge, wird dasselbe System nochmal angewendet. Das heißt, meine Eingabe wird gehasht, also wieder die Prüfsumme erzeugt und die beiden Prüfsummen werden verglichen. Das hat den Vorteil, dass ein Einbrecher, der Zugriff auf meine Systemdaten bekommt, nicht automatisch eine Liste mit den Passwörtern hat, sondern nur diese MD5-Prüfsummen hat und nicht die normalen Benutzerpasswörter benutzen kann. Er kann natürlich, wenn er diese MD5-Passwortliste hat, also diese Hash-Liste hat, kann er versuchen, die über ganz normale Wörterbuchattacken zu generieren. Also er nimmt einfach eine Datei, in der elendig viele Wörter stehen und generiert über jedes dieser Worte eine MD5-Summe und vergleicht dann einfach, welche MD5-Summe passt zu diesen Passwortprüfsummen und kann so eben versuchen, die Passwörter zu erraten. Eine andere Möglichkeit, wo es ebenfalls eingesetzt wird, ist diese digitalisierte Unterschrift. Ich meine dabei diese Geräte, wie sie zum Beispiel die Deutsche Post oder UPS verwenden, wo man mit so einem auf so einem Touchscreen unterschreiben muss. Und zwar ist es ein bisschen problematisch, wenn man diese Unterschrift als Bild abspeichert, weil dieses Bild dann ja manipuliert werden kann, zum Beispiel in andere Verträge eingesetzt werden kann. Und deswegen wird auf diesen Geräten dieses Bild geometrisch zerlegt in irgendwelche lustigen geometrischen Daten und über diese geometrischen Daten werden dann solche Prüfsummen erzeugt. Das heißt, wenn es jetzt zu einer juristischen Auseinandersetzung kommen würde bezüglich dieser Unterschrift, müsste man die Unterschrift nochmal erzeugen und wieder diese Prüfsumme berechnen. Und dann könnte man die Prüfsumme vergleichen und feststellen, ob die Unterschrift wirklich original ist. Und das Ganze dient eben dazu, dass man diese Unterschrift nicht als Bild vorliegen hat, um sie irgendwo anders einzusetzen. Ebenfalls bekannt ist MD5 für die NetBSD bzw. andere Leute, die Package Source einsetzen als Prüfsumme für Pakete oder eben für FTP. Viele Leute, die einen FTP-Server betreiben und Daten anbieten, erzeugen eine MD5-Summe und veröffentlichen die, damit der Benutzer, wenn er die Daten runtergeladen hat, einfach mal gucken kann, ob das Paket wirklich ordentlich runtergeladen wurde und nicht durch irgendwelche Übertragungsfehler oder Angriffe auch manipuliert wurde. Gut. Es gibt basierend auf dieser MD5-Summe eine Anwendung, und zwar ist ein Programm dazu AIDE. AIDE ist ursprünglich als Nachfolger entstanden zu Tripwire, bevor Tripwire selbst unter GPL freigegeben wurde. Die Homepage ist oben angegeben, ist mittlerweile, glaube ich, als SourceForge-Projekt initialisiert worden, also ist irgendwo unter SourceForge erreichbar. Und AIDE ist von der Klassifizierung her ein reaktives, hostbasiertes Intrusion Detection System bzw. ein Dateisystem-Integritätsprüfer. Klingt erstmal relativ spannend, ist es eigentlich nicht. Reaktiv bedeutet, dass es nur auf einen Angriff reagieren kann, also einen Angriff nur erkennen kann, nachdem er erfolgt ist. Hostbasiert, es läuft also auf dem Rechner und IDS ist halt ein System zur Einbruchserkennung. Das Dateisystem im Integritätsprüfer sagt es eigentlich schon, das Programm erstellt eine Datenbank, das ist eine ganz normale Textdatei. Und dort werden, je nachdem, wie ich das System konfiguriert habe, Dateistatus abgelegt, also wer ist der Benutzer, welcher Einnot, welche Änderungszeit, welche Größe hat die Datei. Da das aber manipulierbar ist, wird zusätzlich noch über jede Datei eine Prüfsumme gebildet. Da kann man nämlich 15 nehmen, es gibt aber auch andere Algorithmen, die unterstützt werden. Und diese Prüfsummen werden halt in eine Datenbank geschrieben. Diese Datenbank muss ich entsprechend schützen, zum Beispiel auf CD brennen oder auf eine schreibgeschützte Diskette packen, damit die nicht mehr manipuliert werden kann. Und ich kann dann ein aktuelles System nehmen, kann die Datenbank nochmal erzeugen und kann die bestehende Datenbank mit der aktuellen Datenbank vergleichen und kann so feststellen, ob Dateien manipuliert wurden. Das Ganze dient hauptsächlich gegen die sogenannten Rootkits, also wenn jemand eingebrochen ist in ein System, versucht er, seine Anwesenheit zu verbergen, beziehungsweise sich irgendwelche Hintertürchen einzurichten. Und viele Angreifer gehen dann so vor, dass sie bestimmte System-Binaries austauschen. Zum Beispiel BinLS oder BinPS wird ausgetauscht, um Prozesse und Dateien oder Verzeichnisse des Angreifers einfach nicht mehr anzuzeigen. Das heißt, der Administrator hat im Prinzip dann keine Chance mehr, mit diesen manipulierten Binaries den Angreifer überhaupt zu entdecken. Und wenn er jetzt so ein AIDA einsetzt, dann wird ihm halt angezeigt, dass die beiden Dateien ausgetauscht wurden und bei ihm sollten eigentlich sofort alle Alarmglocken angehen und er sollte das System untersuchen. Funktioniert natürlich auch bei anderen Manipulationen durch Würmern oder ähnliches, aber die sind auf Unix-Systemen da eher weniger verbreitet. Nachteil ist, wie gesagt, es ist reaktiv, das heißt, der Einbruch ist erfolgt, hat stattgefunden und war in der Regel eigentlich auch erfolgreich. Gibt es auch proaktiv. Ich selbst hänge ein bisschen mit NetBSD rum, also ich bin selbst NetBSD-Anwender, deswegen beziehe ich mich hier auf NetBSD. Das heißt unter NetBSD Verified Executables. Das gibt es so ähnlich, glaube ich, auch bei OpenBSD und Linux. Und zwar funktioniert es so, dass man im Exec-Pfad des Kernels, also bevor der Kernel, also das Betriebssystem, ein Programm ausführt, werden verschiedene Vergleiche im Kernel durchgeführt, ob ich als Benutzer dieses System, dieses Binary überhaupt ausführen darf, ob ich die Rechte dazu habe, ob dieses Binary zu meinem System passt, ob es nicht vielleicht vom anderen Betriebssystem stammt, ob es zu meiner Hardware-Architektur passt, etc. pp. Und dort wird einfach nochmal zusätzlich vor dem Ausrufen eine Prüfsumme verglichen, also Prüfsumme aktuell erzeugt und verglichen mit einem alten System, ähnlich wie bei AIDA. Und wenn das dort nicht passt, dann wird dieses Programm nicht ausgeführt. Das heißt, ich kann als Einbrecher zwar noch eindringen in den Rechner und ich kann immer noch zum Beispiel LS oder PS austauschen, ich kann es dann aber nicht mehr ausführen. Der Kernel gibt mir eine Warnmeldung aus und sagt mir, die Datei ist manipuliert, wird nicht mehr ausgeführt. Das heißt, sobald sich eben jemand dort einloggt, ein Admin oder ein regulärer Benutzer, und merkt, dass solche Systemprogramme nicht mehr ausführbar sind, weiß er auch sofort, dass die Kiste eben gehackt wurde und dass halt die Forensik greifen sollte, man also die Maschine untersuchen sollte und sicherstellen muss. Und es ist in dem Sinne auch nicht wirklich proaktiv, also der Einbruch ist erfolgt, allerdings kann eben der Einbrecher damit nichts anfangen mit seinem Programm. Hat auch den Vorteil, dass zum Beispiel ein Benutzer nicht mehr in der Lage ist, zusätzliche Programme zu installieren. Also er kann nicht mal ein einfaches Shell-Skript erstellen und in dem Shell-Skript beispielsweise einfach nur ls-l eingeben. Das kann er einfach nicht mehr ausführen, weil der Kernel die Prüfsumme nicht hat und das verweigert die Ausführung. Ist allerdings von der Zielgruppe her wirklich nur für Server gedacht, wo ein, zwei Benutzer drauf sind, Administratoren, die die Kiste eben als Datenbankserver oder Webserver oder ähnliches benutzen. Also für normalen User-Rechner ist das wahrscheinlich ein bisschen Overkill. Gut, so viel dann erstmal zu den Prüfsummen. Gibt es da jetzt nochmal Fragen zu den Prüfsummen? Oder? Ja, kannst du mal zu den... Achso, Mikros. Es ist nochmal zu den Fragen. Es gibt hier Mikros für die Fragenden, weil das auf Video aufgezeichnet wird. Also bitte dann in die Mikros rein sprechen. Wer hat denn jetzt Mikro? Jo, dann frag.
Okay, ich hätte folgende Frage. Wie werden diese Prüfsummen im Kernel verwaltet? Wo werden sie gespeichert, wo werden sie gelagert? Die
also,
kann man hinzufügen, die kann man entfernen?
Bei Verified Executables, das ist ein bisschen komplex. Es ist einfach so, es wird eine ganz normale Textdatei erstellt. Die Textdatei wird in den Kernelspeicher geladen und man muss unter BSD, gibt es Security Levels, die gibt es glaube ich bei Linux und anderen Unix nicht in der Art. Das heißt, ich setze das Security Level rauf. Das heißt, ich kann kein System oder kein Programm mehr verwenden, das direkt in den Kernelspeicher reinschreibt, um dort diese Datei zu schützen. Das System steht und fällt also mit der Integrität dieser Prüfsummendatei. Problematisch ist das Ganze dann, wenn ich jetzt andere Binaries installieren möchte und diese Prüfsummendatei aktualisieren will, dann muss ich mich an die Konsole setzen, muss die Kiste runterfahren in den Single-User-Modus, also in Security Level 0, habe dann kein Netzwerk mehr zur Verfügung, kann das ganze System aktualisieren und kann es dann erst wieder hochbringen. Also das ist teilweise ein bisschen suboptimal, um es mal so auszudrücken. Es gibt aber, denke ich mal, andere Systeme, die vielleicht auch kryptografische Signaturen verwenden, wo man dieses System nicht so anwenden muss. Wobei das ist jetzt speziell wirklich liegt dann am Programm, wie das implementiert wurde. So, noch wer?
Ja, ich hätte gerne gewusst, bei dem Touchscreen, wo du vorhin sagst, mit der digitalen Unterschrift, da wird nur ein MD5 gespeichert. Wenn ich jetzt eine neue Unterschrift mache, sieht die doch nicht mehr genauso aus. Wie soll denn da sichergestellt sein, dass das die Unterschrift war, die ich damals geleistet habe? Das kriege ich doch aus dem Handgelenk nicht mehr 100% sicher.
Ja, das ist, also ich denke mal, da sitzen auf alle Fälle irgendwelche Geometrie-Algorithmen hinter, die damit Bilderkennung, Kantenglättung etc. pp. Das irgendwie umsetzen. Also wie genau das funktioniert, weiß ich auch nicht. Da müssen dann die Programme irgendwie dementsprechend angepasst sein, dass die Geometrieumwandlung da wirklich funktioniert. Und ich weiß auch nicht, ich denke mal, das ist bei einer normalen Unterschrift ja auch der Fall, wenn ich mit EC-Karte bezahle, dass meine Unterschrift nie gleich so aussieht wie auf der Karte. Also ich weiß nicht, wie das da verglichen wird. Also das entzieht sich meiner Kenntnis. Das ist, ich denke mal, das liegt dann wirklich an den Geometrie-Algorithmen, die da eingesetzt werden.
Jo? Wobei die Jungs von der Post auch kein Problem haben, wenn man da drei Kreuze hinmacht. Also die nehmen das dann auch gerne wieder zurück mit drei Kreuzen.
Gut, das ist dein... Gut, also wenn es dann jetzt nicht zu einer Prüfsumme gibt, dann mache ich jetzt erstmal weiter und gehe zu den symmetrischen Verfahren. Symmetrische Verfahren heißen symmetrisch, weil sie genau einen Schlüssel einsetzen. Das heißt, ich kann den Klartext in Code umwandeln. Also ich nehme hier Code jetzt als verschlüsselten Klartext. Also jetzt kein Quellcode, Programmcode, sondern wirklich als etwas, was kodiert wurde. Also ich habe meinen Klartext und wandle den mit dem Schlüssel, ich nenne ihn ja einfach mal K, in Code um und kann diesen Code mit genau diesem Schlüssel K zurück umwandeln in den Klartext. Dieser Schlüssel K ist in der Regel sowas wie ein Passwort oder irgendwie eine Datei, wo der Schlüssel drin steht. Also ich nehme hier als Erklärung einfach mal ein Passwort an. Es gibt dazu eine Anwendung, auf den Unix-Kisten gibt es eigentlich seit geraumer Zeit diesen Befehl Crypt, der ist von der kryptografischen Stärke her eigentlich nicht mehr ausreichend. Deswegen gibt es von der Uni, ich glaube Athen, ein Programm, das schimpft sich mCrypt, das implementiert haufenweise Algorithmen, kann OpenPGP-Pakete erzeugen, ist also wirklich ein super Krypto-Programm für symmetrische Kryptographie. Als Beispiel ist es so, dass ich hier jetzt einfach mal diese Datei brief.tech habe und kann die ganz einfach mit mCrypt brief.tech verschlüsseln. Das minus K übergibt also Key, also das wäre das Passwort, wäre geheim. Normalerweise gibt man das natürlich nicht so am Prompt ein, sondern man wird danach gefragt, das ist ja nur für die Folien, dass man das sieht. Das Programm erzeugt dann aus dieser Datei brief.tech eine verschlüsselte Datei. Die heißt dann brief.tech.nc, das ist, wie gesagt, programmabhängig. Und wenn ich diese brief.tech.nc, also diese verschlüsselte Datei habe, dann kann ich die, wenn ich Kenntnis von diesem Schlüssel habe, sprich ich weiß, dass das Passwort geheim ist, kann ich daraus wieder den Klartext machen. Das Ganze ist schön und gut, wenn man das für sich behalten möchte, die Datei. Problematisch wird es, wenn man das Ganze mit anderen Leuten austauschen möchte, womöglich noch über sogenannte unsichere Kanäle. Unsichere Kanäle sind also Kanäle, in denen Angriffe stattfinden können. Also ich kann zum Beispiel niemandem eine E-Mail schicken, in dem die verschlüsselte Datei drin ist und schicke ihm dann eine zweite E-Mail und sage ihm, hey, hör mal, das Passwort lautet geheim, weil jeder diese E-Mail, wo das Passwort drin steht, natürlich abfangen kann und dann eben Zugriff auf das System hat. Ich muss also sicherstellen, dass mein Gegenüber das weiß. Wenn ich mich vorher mit dem unter vier Augen getroffen habe, habe das vorab gemacht, mag das gehen. Das ist allerdings in der Praxis ein bisschen problematisch. Ja gut, dazu hatte ich jetzt eigentlich eine Folie. Also das System würde jetzt so aussehen, dass es gibt diese lustigen Beispiele immer mit Alice und Bob. Also Alice hat jetzt diesen Brief verschlüsselt, möchte den an Bob schicken und muss ihm natürlich diesen Schlüssel mitteilen. So muss ihm sagen, das Passwort lautet geheim. Und da liegt genau die Gefahrenquelle, jemand kann irgendwie diesen Schlüssel abfangen. Das heißt, sicherer Kanal ist nötig. Die beiden müssen also vorher dafür sorgen, dass sie dieses Passwort irgendwie so austauschen, dass kein anderer das mitbekommt. Also Telefon fällt aus dem Rahmen, alles, was irgendwie elektronisch läuft, fällt aus dem Rahmen. Die müssten sich also theoretisch irgendwo in einem abhörsicheren Raum treffen und dort irgendwie das Passwort übergeben. Also vielleicht, wenn Alice und Bob sich noch nie gesehen haben, weil einer in Japan sitzt, der andere irgendwo in Amerika oder so, dann ist das Ganze problematisch. Problematisch ist dann eben auch die Integrität, wenn ich mir nicht sicher sein kann, dass der Schlüssel nicht manipuliert wurde. Also wenn ich das wirklich so übertragen würde in zwei verschiedenen E-Mails, dann könnte ja jemand beide E-Mails abfangen, könnte die E-Mail entschlüsseln, könnte das manipulieren, könnte also in den Brief irgendwas anderes reinschreiben, beispielsweise eine andere Bankverbindung, und könnte das dann wieder mit dem Passwort verschlüsseln und weiterschicken an Bob. Und Bob hätte keine Chance, das zu merken, dass dort irgendein böser Angreifer was zwischendrin manipuliert hat. Ein anderes Beispiel gegen symmetrische Verfahren in der Kommunikation ist Gruppenkommunikation. Wenn ich also N Personen habe, die miteinander kommunizieren, irgendwie eine Mailingliste oder Entwickler oder sonst irgendwas, dann brauche ich N mal minus ein halbe Schlüssel. Das heißt, 10 Personen brauchen 45 verschiedene Passwörter. Und das möchte eigentlich kein Benutzer haben. Also das ist in dem Sinne für Kommunikation wirklich ungeeignet. Wo man symmetrische Verfahren natürlich einsetzen kann, ist, wenn man Daten für sich selbst verschlüsseln möchte. Und da gibt es natürlich auch wieder eine Anwendung. Die lautet unter NetBSD eben CGD. Gibt es unter Linux, gibt es sowas Ähnliches als, ich glaube, LoopIS oder CryptoLoop oder sowas Ähnliches. Das Kernelmodul OpenBSD hat sowas, FreeBSD hat sowas. Ich denke, jedes halbwegs moderne Unix-System hat sowas Ähnliches. Und zwar funktioniert das so, dass ich eine Partition erstelle. Diese Partition wird verschlüsselt, das macht der NetBSD-Kernel. Und die eigentliche Partition, also das, was auf der Platte liegt, ist verschlüsselt mit CGD symmetrisch. Das heißt, ich muss beim Booten oder beziehungsweise wenn ich die Partition einbinden möchte, gibt es ein Programm für, dass ich die Partition einbinde. Ich übergebe dann mein Passwort. Und wenn ich dieses Passwort eingegeben habe und das Passwort ist korrekt, dann wird die Partition eingebunden und ich kann dann ganz normal auf diese eingebundene Partition zugreifen. Das heißt, die Programme, wenn ich beispielsweise mit VI dann irgendwie die Brief.tech öffnen möchte, merken gar nicht, dass da irgendwo im Hintergrund der Kernel Verschlüsselungstechniken anwendet. Das Ganze funktioniert über einen sogenannten Pseudo-Device, also die Platte, wie sie eigentlich von BSD eingebunden wurde, ist verschlüsselt. Das Ganze läuft dann über diesen Pseudo-Gerät, das diese Ver- und Entschlüsselung macht. Und wie gesagt, der User gibt nur einmal dieses Passwort ein, ansonsten merkt er das nie wieder, dass das überhaupt diese Verschlüsselung existiert. Ist recht praktisch, wenn man zum Beispiel auf dem Laptop, dafür wurde es eigentlich entwickelt, Daten hin und her schleppt, die irgendwie geschützt werden sollen. Dann kann ich mir mit CGD so eine verschlüsselte Partition einrichten. Und solange diese Partition nicht eingebunden ist, hat eben keiner, der mir den Laptop klaut oder Zugriff auf die Platte hat, die Möglichkeit, diese Daten zu klauen und Zugriff auf die Daten zu bekommen. Anderer Vorteil von diesem CGD ist, dass ich beim Booten den Schlüssel zufällig generieren lassen kann, der dann beim Ausschalten vergessen wird. Klingt erstmal ein bisschen blöd, das funktioniert aber super bei der Swap-Partition, weil ich ja deren Daten nach dem Neustart eigentlich nicht mehr brauche. Ich kann also auch den Kernel-Swap, also diesen Swap-Space, verschlüsseln und kann so sicher sein, dass sich im Swap-Space keine kompromittierenden Daten befinden. Zum Beispiel beim Systemabsturz könnte es ja sein, dass sich eine Kopie dieser irgendwelcher bearbeiteten Dateien im Swap-Space findet. Ich habe noch ein zweites Anwendungsbeispiel. Das ist etwas älter, das ist CFS, Cryptographic File System von Matt Blaze. Der ist eigentlich relativ bekannt, weil das eigentlich, soweit ich weiß, das erste kryptografische Dateisystem überhaupt war. Entstanden irgendwie 91 oder 92 bei AT&T. Und anders als CGD oder diese ganzen Loop-Systeme von Linux ist das im Userland implementiert, also kein Kernel-Programm. Und zwar funktioniert das so, er hat einen CFS-Daemon geschrieben namens CFSD und der funktioniert im Prinzip wie NFS, also wie das Network File System. Das heißt, ich habe mein ganz normales Dateisystem, ich kann also zum Beispiel eine Diskette nehmen, einen USB-Stick, einen Wechseldatenträger, eine SIP-Diskette oder ähnliches, habe dort mein ganz normales Linux- oder BSD-Dateisystem drin und habe im Dateisystem ganz normale Dateien liegen, die verschlüsselt sind. Und sobald ich dann auf diese Dateien zugreifen will, werden die über Localhost, also über den lokalen Loopback-Device, vom CFS-Daemon verschlüsselt, also entschlüsselt, dem System zur Verfügung gestellt. Ist da gerade der Mauszeiger? Ups. Der Vorteil von diesem CFS ist, dass ich also, wie gesagt, ich kann die verschlüsselten Daten zum Beispiel auf dem USB-Stick liegen haben, auf einer SIP-Diskette, auf einer kleinen Diskette, auf einer CD oder ähnliches. Und es ist auch portabel. Bei CGD habe ich das Problem, ich kann eine CGD-Partition nur mit NetBSD, das CGD unterstützt, lesen. Bei CFS, das habe ich selbst schon mit ein paar Kumpels ausgetestet, wir haben also PC genommen. Hardware-Architektur ist ja natürlich wichtig, haben das mit Linux erstellt, wir konnten es mit NetBSD, FreeBSD, OpenBSD problemlos lesen. Also wenn man da Daten austauschen muss, ist das auch ein netter Vorteil. Und ein zweiter Vorteil, den ich auf Arbeit einsetze, man kann zum Beispiel, wenn man einen NFS-Server hat, also Daten übers Netzwerk schieben möchte, ein Dateisystem über Netzwerk einrichtet, kann man die Daten verschlüsselt so auf dem NFS-Server liegen lassen und kann die dann eben lokal entschlüsseln. Hat eben den Vorteil, dass die Daten nur verschlüsselt übers Netz gehen. Das heißt, selbst wenn jemand irgendwie in der Lage ist, dort mitzulesen, dann kriegt er erstmal nur die verschlüsselten Daten, weil die Entschlüsselung ja lokal auf meiner Maschine läuft. Und der Vorteil ist halt eben, wie gesagt, schon die Portabilität. Nachteil jetzt speziell von CFS, es ist, wie gesagt, alt, unterstützt nur Triple Desk. Das ist ein Algorithmus, der ist eigentlich schon seit Jahren als unsicher eingestuft und ein paar Sachen sind da nicht so wirklich super. Aber gerade für diese Zwecke mit NFS ist es eigentlich relativ einsetzbar. So eigentlich auch fast das einzige System, das überhaupt geht, weil das mit CGD zum Beispiel nicht gehen würde. Weil CGD ja die Daten auf dem Server verschlüsselt, entschlüsselt und die würden dann entschlüsselt übers Netz gehen. Und das wäre dann bei NFS natürlich eine Sache, die tödlich ist. Jetzt möchte ich einen ganz kleinen Exkurs machen. Und zwar geht es darum, wie vernichte ich Daten? Normalerweise kümmert man sich ja eher um ein Backup. Problem ist allerdings, wenn ich zum Beispiel mir jetzt so eine verschlüsselte Partition eingerichtet habe, irgendein kryptografisches Dateisystem verwende, dann möchte ich natürlich dafür sorgen, dass meine Daten, die vorher auf der Platte waren, nicht mehr gelesen werden können. Der normale Unix-Befehl rm löscht Daten nicht, sondern gibt die Datenblöcke frei. Das heißt, die eigentlichen Daten, die auf der Platte stehen, sind immer noch da und können wiederhergestellt werden. Es gibt Firmen, die machen das professionell, zum Beispiel bei Festplattencrashs oder bei irgendwelchen Unfällen oder ähnliches, die stellen die Daten wieder her. Es ist auch, auf der Homepage habe ich den Link dazu, bei Heise gab es damals einen Artikel dazu, dass die Bankenrechner im World Trade Center, die Festplatten dort eben, die teilweise angekokelt waren, also durch die Hitzeentwicklung angebrannt waren, dass die von der deutschen Spezialfirma die Daten wiederherstellen konnten. Also wenn man Daten, wie gesagt, einfach nur mit der M löscht, dann sind die Daten immer noch da. Man kann also diese Festplattendaten wiederherstellen. Es gibt natürlich auch dazu, gerade im öffentlichen Dienst oder in bestimmten Firmen, auch Vorschriften vom Datenschutz her, also gerade Krankenhäuser zum Beispiel oder öffentlicher Dienst, die müssen eben auch sicherstellen, dass deren Daten, wenn die zum Beispiel Festplatten verkaufen oder aussondern, dass die nicht mehr wiederherstellbar sind. Es gibt dazu eigentlich, also physikalisch bzw. aus elektrotechnischer Sicht, nur zwei Möglichkeiten. Das erste ist die Curie-Temperatur. Die Curie-Temperatur ist die Temperatur, bei der ferromagnetische Stoffe schlagartig alle magnetischen Eigenschaften verlieren. Das heißt, wenn ich so eine Festplatte der Curie-Temperatur aussetze, ist sie nicht mehr magnetisch, die Daten sind also weg. Problem ist, die müsste ungefähr so bei 1000-1200 Grad liegen für eine Festplatte. Ist also mit einem heimischen Backofen ein bisschen schwer. Und ein anderer Nachteil ist natürlich, die Festplatte ist hinüber. Wenn man dann natürlich Daten drauf hat, wie zum Beispiel vom Krankenhaus, da ist es meiner Meinung nach sicherer, man schmeißt die Festplatte in den Hochofen, als dass man die verkauft. Eine zweite Möglichkeit, die es gibt, die gibt es auch zu kaufen, sind sogenannte Degausser. Die sind ungefähr so groß wie eine Mikrowelle und die erzeugen ein sehr starkes Magnetfeld. Das müsste ungefähr, ich schätze mal so bei 1,5 bis 2 Tesla liegen. Also man sollte mit dem Herzschrittmacher dort vorsichtig sein, wenn man so ein Ding trägt. Man packt die Festplatte dort rein, dann läuft das Ding, ich glaube, eine Minute und erzeugt, wie gesagt, ein riesengroßes, also ein relativ starkes Magnetfeld, das einfach nur durchwirbelt, also mehrfach, als E-Techniker gesagt, die Hysterese-Schleife durchläuft. Und dadurch wird eben sichergestellt, dass die weißen Bezirke, also die Magnetpartikel, die eigentlich die Daten speichern, so oft durcheinandergewirbelt werden, dass niemand mehr in der Lage sein sollte, diese Daten wiederherzustellen. Auch hier beim Degausser ist das Problem, dass die Elektronik, also die Steuerelektronik bzw. die initialen Datenspuren eigentlich komplett vernichtet werden. Das heißt also, diese beiden Verfahren vernichten die Datenträger eigentlich komplett, insbesondere Festplatten natürlich. Es gibt eine andere Methode, und zwar muss man eigentlich nur dafür sorgen, dass die Daten mehrfach überschrieben werden. Man also irgendwelche Zufallsdaten erzeugt und die idealerweise 5, 6, 7 Mal über die vorhandenen Daten drüber schreibt. Dazu gibt es einen Standard vom US Department of Defense, die Nummer weiß ich nicht genau, hat glaube ich Peter Goodman entwickelt, der hat gesagt, da gibt es irgendwie 7 Pars, also dass man 7 Mal Zufallsdaten über die Daten schreibt und dann sollte man eigentlich nicht mehr in der Lage sein, mit normalen Mitteln diese Daten wiederherzustellen. Es gibt diese Programme, die das implementieren, eins ist BC Wipe, das gibt es für Windows, für Linux, kompiliert auch glaube ich auf BSD, also auf NetBSD läuft es bei mir. Vibe Encrypt, also man muss nur mal bei SourceForge suchen, manche Linux- oder BSD-Distributionen haben das bestimmt auch im Basissystem und die löschen halt die Daten eben nicht nur einfach, sondern die überschreiben die Daten eben auch mehrfach mit Zufallsdaten und sorgen so dafür, dass ich die Daten nicht wiederherstellen kann. Eine andere, eine Brachialmethode, die nehme ich manchmal auf Arbeit, wenn ich komplette Festplatten ausgeben muss, ist einfach defurandom, also einen Zufallsgenerator einzuschmeißen und den komplett einmal über die Platte zu bügeln. Ja. Gut, das war es jetzt erstmal zum Datenlöschen. Und jetzt geht es weiter mit den asymmetrischen Verfahren. Vorher noch Fragerunde zu symmetrischen. Gibt es Fragen? Keine erstmal? Gut, dann mache ich erstmal weiter. Jetzt wird es nämlich ein bisschen komplizierter. Asymmetrische Verfahren sind asymmetrisch, weil sie eigentlich, also nicht eigentlich, sondern sie setzen ein Schlüsselpaar ein aus einem öffentlichen und einem privaten Schlüssel. Der öffentliche Schlüssel, der kann veröffentlicht werden, deswegen heißt er öffentlich, und der private Schlüssel ist geheim zu halten. Die Sicherheit dieses Systems steht und fällt mit der Geheimhaltung des privaten Schlüssels. Ich erkläre das mal hier wieder, wie das schematisch funktioniert an einem Beispiel, wieder mit Alice und Bob. Alice und Bob benutzen ein Programm. In der realen Welt ist das meistens PGP oder GNU-PG, benutzen also ein Programm und haben mit diesem Programm sich ein Schlüsselpaar erzeugt. Der öffentliche Schlüssel, das ist mal AÖ und BÖ und den privaten Schlüssel AP und BP. Und wenn Alice jetzt an Bob etwas verschlüsseln möchte, dann verwendet das Programm irgendeinen Chiffre-Algorithmus, der sei jetzt hier mal durch Chiffrierung und die Klammer dargestellt, und sie benutzt also ihren Klartext, ihren eigenen privaten Schlüssel und Bobs öffentlichen Schlüssel und erzeugt somit dem Programm und dessen Chiffre-Algorithmen den Code. Diesen Code kann sie jetzt Bob zukommen lassen. Sie kann ihm genauso gut den öffentlichen Schlüssel schicken, weil der muss ja nicht geheim gehalten werden. Und Bob kann mit diesen Daten, die er erhalten hat, mit demselben Programm das Ganze dechiffrieren, wenn er den Code hat, seinen eigenen privaten Schlüssel und Alice öffentlichen Schlüssel. Mit diesem Programm kann er dann aus dem Code und den drei Zutaten den Klartext erzeugen. Das Ganze sieht dann in der Praxis so aus. Also wie gesagt, was hier als Chiffrierung, Dechiffrierung steht, das sind irgendwelche Kryptoalgorithmen. Da wollte ich nicht näher drauf eingehen. Da kann man sich, wenn man sich für interessiert, irgendwelche RFCs oder sonstige Papers zu reinziehen. Das ist dann meistens irgendwas Mathematisches. Ist nicht so spannend, wenn man sich dafür nicht interessiert. Also in der Praxis sieht dann eben das so aus, dass Alice den Code, also das verschlüsselt und ihren öffentlichen Schlüssel an Bob schickt. Wenn jetzt jemand mitsnifft, also irgendwer sitzt dazwischen und fängt die Daten ab, also die E-Mail, die den Code und den öffentlichen Schlüssel enthalten, dann kann er damit nichts anfangen, da er ja den privaten Schlüssel von Bob braucht. Und da der den geschützt hat, zum Beispiel er hat ihn nicht auf einem Windows-Rechner rumliegen oder sowas oder auf einer Diskette auf Arbeit, also wie gesagt, er muss eben wirklich dafür sorgen, dass der Schlüssel sicher ist. Dann kann dieser Sniffer, also dieser Mann, der da in der Mitte rumsitzt und die Daten abfängt, kann nichts damit anfangen. Bob allerdings besitzt natürlich seinen privaten Schlüssel und kann den Code dechiffrieren. Und er kann sich auch sicher sein, sofern natürlich Alice ihren Schlüssel auch wieder geschützt hat. Das Ganze ist in der Realität, hängt das mit Vertrauen zusammen. Also ich muss mir sicher sein, dass Alice weiß, was sie tut und dass sie sich da nicht verarschen lässt oder dass sie irgendwelchen Leuten ihren privaten Schlüssel gibt. Also das ist eine zwischenmenschliche Beziehung, das kann man wahrscheinlich auch nicht mit Technik lösen, dieses Problem. Also er muss sich sicher sein, dass Alice ihren Schlüssel schützt. Und wenn dem der Fall ist, was man bei einem normalen Menschen eigentlich erwarten kann, dann kann er sicher sein, dass das, was er bekommen hat, wirklich nur von Alice stammt, weil ja nur Alice diesen privaten Schlüssel hat, der benutzt wurde, um den Code zu erzeugen. Das heißt, er kann also, wie gesagt, wie bei einem Vertrag mit Unterschrift sicher sein, dass nur Alice das erzeugt hat. Gut, jetzt wird es noch etwas unübersichtlicher. Nun wollte ich zur kryptografischen Signatur etwas sagen. Das ist, ich sage mal, ich habe sie mal als Sonderfunktion der asymmetrischen Verfahren bezeichnet. Das Ganze wird natürlich momentan eben auch gehypt als sogenannte digitale Unterschrift. Es ist eigentlich, wie gesagt, eine kleine Sonderfunktion der asymmetrischen Verfahren und soll dazu dienen, Integrität und Authentizität sicherzustellen. Das heißt, wenn ich einen Text bekomme, der signiert ist, dann möchte ich sicherstellen, es ist der Text, der von Alice abgeschickt wurde, also niemand hat dort was verändert. Und ich möchte sicherstellen, dass der Text wirklich von Alice kommt. Normalerweise macht man das so, dass man das zum Beispiel bei irgendwelchen, im öffentlichen Dienst oder so, dass das Ganze mit einem Dienstsiegel und einer Unterschrift beglaubigt wird, zum Beispiel bei Zeugniskopien. Damit stelle ich eben sicher, dass das wirklich das Originalzeugnis ist und dass das wirklich das Zeugnis von der Person ist. In der Kryptographie funktioniert das so, dass Alice über die Nachricht eine Prüfsumme erzeugt. Das ist das, was ich ganz am Anfang erklärt hatte. Das Ganze nenne ich mal H von N. H für Hash ist die englische Bezeichnung. Diese Prüfsumme H von N verschlüsselt sie mit ihrem privaten Schlüssel. Das soll diese Konstrukt S gleich H von N mit den AP sein. Also sie nimmt diese Prüfsumme, die erzeugt wurde, beispielsweise mit MD5 und verschlüsselt die ganz einfach mit ihrem privaten Schlüssel. Das Ganze erzeugt dann S, so habe ich einfach mal die Signatur genannt. Bob bekommt nur diese Nachricht, die Signatur und den öffentlichen Schlüssel, sofern er ihn noch nicht hat. Er nimmt jetzt den Nachrichtentext und erzeugt dieselbe Prüfsumme nochmal. Welche Verfahren eingesetzt werden, das muss natürlich dem Programm mitgeteilt werden. Also normalerweise steht das in der Signatur drin. Das Programm bildet die Prüfsumme H' von N nochmal und danach nimmt er die erhaltene Signatur von Alice, entschlüsselt das Ganze und erhält so H von N, also das, was Alice erzeugt. Und jetzt muss er nur noch vergleichen, ob das, was er gebildet hat, also H' von N, mit dem H von N übereinstimmt, also ob beide Prüfsummen dasselbe sind. Wenn das stimmt, dann ist nicht manipuliert worden. Wenn das nicht stimmt, dann haut irgendwas nicht hin. Also entweder ist manipuliert worden oder das System ist scheiße oder irgendwo ist was, wie gesagt, vor den Baum gegangen. Ich habe jetzt mal eine kurze Beispielsignatur, die habe ich einfach mit einem PGP-Schlüssel von mir erzeugt. Das sind, damit man das mal sieht, das sind 4 Zeilen Text. Das Ganze beginnt oben mit dieser Einleitung, das ist also, wie gesagt, mit GPG erzeugt wurden, also GNU-PG, unten steht das auch GNU-PG 124. Dazu gibt es auch wieder einen Standard, ich glaube, das ist RFC 2440. Der legt fest, wie so ein Ding auszusehen hat. Also ein RFC, das ist so eine Art, wie so eine Art DIN-Vorschrift. Also das ist, wie gesagt, eine Festlegung, wie was auszusehen hat. Und da steht eben drin, dass eine Signatur, also eine signierte Nachricht, immer mit dieser Begin PGP Send Message eingeleitet wird und mit End PGP Signature die letzte Zeile beendet wird. In der zweiten Zeile ist oben das Prüfsummenverfahren angegeben, also Hash, das ist in diesem Fall SHA1. Das ist prinzipiell sowas wie MD5, verwendet plus andere mathematische Grundlagen. Danach folgen die vier Zeilen, die ich signiert habe. Und unten beginnt mit dieser Zeile, beginnt PGP Signature, die Einleitung. Es wird hier noch eine Versionsinformation zum Programm und Betriebssystem ausgegeben, damit der Gegenüber weiß, mit welcher Version eben welche Verfahren verwendet wurden. Und das unten, das ist ID8 und so weiter, das ist eigentlich diese verschlüsselte Prüfsumme, also dieser das S, das erzeugt wurde, enthält also die Prüfsumme verschlüsselt. Das heißt, wenn jetzt jemand das nachprüfen will, das Programm, nimmt unten die letzte Zeile, entschlüsselt das Ganze und vergleicht das dann mit dem, was es selbst erzeugt hat. Nur so als Beispiel. Das heißt also, auch für mich als Anwender muss ich natürlich wissen, dass alles, was vor Beginn Signed Message und nach End Signature kommt, dass das natürlich nicht mehr signiert wurde. Also das sollte man dann auch wissen, dass nur das signiert wurde, was eben in diesem Block steht und nicht, was davor und dahinter kommt. Da kann also durchaus jemand manipulieren. Das merkt das Programm natürlich nicht, weil das nicht in diesem Signaturblock drin steht. Jo. Jetzt wollte ich weitergehen. Kryptografische Signatur ist vielleicht ein bisschen falsch. Es geht eigentlich um Schlüsselsignatur. Es gibt auch dieses Jahr wieder hier auf dem Kongress eine sogenannte PGP Key Signing Party. PGP, wie gesagt, ist dieser Standard, beziehungsweise OpenPGP ist der Standard. PGP und GNUPG sind die Programme, die man oft verwendet für E-Mails. Man erzeugt dort ein Schlüsselpaar, einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel. Und dann gibt es, wie gesagt, diese Key Signing Partys. Manche Leute sagen, das wäre so ein magisches Sit-In, in der irgendwelche Zahlen gemurmelt werden. Das ist eigentlich relativ einfach, weil es nämlich noch mit den Schlüsseln Probleme gibt, insbesondere dann, wenn Alice und Bob sich nicht gegenseitig kennen. Sie wissen also nicht, ob der Alice und der Bob, die da miteinander reden, wirklich Alice und Bob sind. Das könnte ja jemand sich als Alice ausgeben. Und das Problem ist eben, gehört der öffentliche Schlüssel wirklich Alice? Das heißt, es kann sich ja irgendwie ein böser Mensch namens Charlie hingestellt haben und hat sich einen Schlüssel erzeugt, in dem drin steht, dass er Alice wäre, leitet das auf seine E-Mail-Adresse um und kommuniziert so mit Bob. Und Bob glaubt wirklich, er schreibt mit Alice, in Wirklichkeit sitzt aber Charlie dahinter und hat das eben manipuliert. Anderes Problem gerade bei PGP ist dieses 0x-Dead-Beef. Ein PGP-Schlüssel hat eine ID, also eine Identifikationsnummer, die wird hexadezimal angegeben und es gibt eine sogenannte Deadbeef-Attacke und zwar ist es jemandem gelungen, einen Schlüssel zu erzeugen, der eben genau diese ID-Nummer hat, weil das geht ja hexadezimal mit den Buchstaben und es ist eben so nachgewiesen worden, dass es möglich ist, zu einer gegebenen Identifikationsnummer einen Schlüssel zu erzeugen. Also man kann sagen, dass das Ganze ein bisschen problematisch ist. Es gibt auch, glaube ich, habe das auf meiner Homepage mit verlinkt, eine Seite, da werden PGP-Schlüssel aufgelistet, deren IDs doppelt vorkommen, also so Dubletten. Das heißt Schlüssel, die dieselbe ID haben, aber verschiedene Schlüsselträger sind, weil man diese ID eben auch als Identifikationsnummer verwendet. Also wer da ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen möchte, der kann sich mit diesen Deadbeef-Attacken da und Google das mal in Google verfüttern, da gibt es ein paar Seiten zu. Das andere Problem ist natürlich, was ich gerade meinte, eben ist Alice. Das kann man umgehen, das Problem, indem jemand anderes, dem ich vertrauen kann, den öffentlichen Schlüssel von Alice einfach signiert. Das heißt, er unterschreibt dafür, dass Alice wirklich Alice ist, nachdem er die Identität von Alice geprüft hat. Er hat sich also von ihr einfach den Ausweis zeigen lassen. In dem Ausweis steht Alice, das Foto passt, also die Person, die vor mir steht, ist wirklich Alice. Dann gucke ich mir an, ob der öffentliche Schlüssel, den sie mir da gegeben hat, passt, sprich, steht ihr Name richtig drin, Kommentar beispielsweise, Firmenname, irgendwie eine Adresse oder sowas, was noch angegeben wurde, und passt die E-Mail-Adresse. Wenn ich das gemacht habe, dann erzeuge ich wieder so eine Signatur. Ich unterschreibe also in diesem öffentlichen Schlüssel mit meinem Namen dafür, dass Alice Alice ist und der Schlüssel ihr gehört. Diese Signatur schicke ich ihr dann verschlüsselt per E-Mail. Das hat den Zweck, sie muss das Ding natürlich entschlüsseln, um das veröffentlichen zu können. Das heißt, sie hat Zugriff auf den privaten Schlüssel, also sie hat AP. Und sie muss natürlich die E-Mail erstmal abrufen können. Das heißt, der E-Mail-Account, der angegeben wurde im Schlüssel, passt auch. Also sie kann die E-Mails einfach abrufen. Und diese Signaturen sollen eben, wie gesagt, sicherstellen, dass ich gerade mit Leuten, die ich wirklich persönlich nicht kenne, beispielsweise irgendwelche Entwickler, die in 5 Kontinenten verteilt sind, die sich vorher noch nie getroffen haben, dass man da sicherstellen kann anhand der Signaturen, der Schlüssel, dass das wirklich die Personen sind, für die sie sich ausgeben. Und im Endeffekt ist es natürlich auch wieder so, dass das Ganze dann auf Vertrauen hinausläuft. Man kann sich, viele kennen die Problematik vielleicht von den eBay-Bewertungen, man kann sich dann natürlich auch selbst 20 Schlüssel erstellen mit 20 verschiedenen Namen und kann sich dann von diesen 20 Schlüsseln selbst Signaturen geben. Also da muss man dann auch ein bisschen aufpassen und gucken, wie die Personen, die dort unterschrieben haben, ob die jetzt einen gewissen Ruf haben, weil sie beispielsweise irgendwo Entwickler sind oder weil das beispielsweise irgendwie ein Rechenzentrum von der Universität signiert hat oder ähnliches. Das sind aber, wie gesagt, soziale Probleme, die kann man eigentlich auch nicht mit Technik lösen, weil schwarze Schafe gibt es da überall. Zu diesen Signaturen gibt es eigentlich zwei große Möglichkeiten, wie ich die aufbauen kann. Und zwar einmal als Baumhierarchie. Das heißt also, wenn ich jetzt dafür, insbesondere das geht jetzt hier hauptsächlich darum, wie kann ich das realisieren, dass ich Signaturen verteile für Schlüssel. Also insbesondere wird das natürlich benötigt, gerade für diese digitalen Unterschriften, die die Politiker jetzt zurzeit fordern. Da ist es natürlich nötig, dass als Bürger irgendeine Instanz mir meinen Schlüssel unterschreibt, dass ich der und der Bürger bin, dass ich existiere und so weiter, wie das heutzutage mit dem Personalausweis gemacht wird. Es gibt, wie gesagt, zwei Möglichkeiten. Die erste ist die Baumhierarchie, sprich, man hat oben eine Wurzel. Das ist die zentrale Zertifizierungsinstanz oder kurz CA genannt aus dem Englischen. Und diese zentrale Zertifizierungsinstanz erzeugt weitere Unterinstanzen und irgendwo ganz unten am Ende als Blatt steht dann der Bürger, der die Unterschrift bekommt. Das heißt, als Beispiel würde das so aussehen in Deutschland, dass der Bundestag den, was weiß ich, Oberschlüssel erzeugt, also die Wurzel ist, und dann signiert der Bundestag die einzelnen Landesparlamente, also die Landtage signieren die Landkreise signieren dann irgendwo ihre Einwohnermeldeämter und ich als Bürger latsche dann mit meinem Ausweis und meinem Schlüssel dahin und lasse mir beim Einwohnermeldeamt meinen Schlüssel signieren von meinem lokalen Einwohnermeldeamt. Anfällig ist es in dem Fall, dass wenn eine Ebene manipuliert wurde, also wenn eine Ebene nicht mehr vertrauenswürdig ist, sind alle Ebenen darunter natürlich auch nicht mehr vertrauenswürdig. Das heißt, wenn beispielsweise der Landtag in Magdeburg irgendwie Scheiße baut, weil da irgendwie ein Mensch sitzt, der bestechlich ist oder der dumm ist oder die Technik nicht funktioniert, dann heißt das, dass im Prinzip alle Schlüssel, die im Land Sachsen-Anhalt verteilt wurden, von allen Einwohnermeldeämtern nicht mehr vertrauenswürdig sind. Deswegen gibt es da eigentlich auch eine andere Möglichkeit, die auch entstanden ist aus dem Grunde, dass man dafür natürlich Zertifizierungsinstanzen erstmal haben muss. Das heißt, man muss Geld aufwenden, um irgendwelche Leute auszubilden, um den Technik hinzustellen, um dort eine Policy durchzusetzen, die das Ganze betreuen. Also das ist gerade zum Beispiel in der Open-Source-Community natürlich ein Problem. Deswegen gibt es eigentlich auch noch die andere Möglichkeit, des sogenannten Web of Trust. Web of Trust kann ein Baum sein, ist aber eigentlich ein normaler Graph, und zwar ein gerichteter Graph, wie man als Mathematiker oder Informatiker sagen würde. Das heißt, eigentlich ist es sowas wie ein Netz, und hat da eigentlich keine Wurzel, wie das bei einem Baum der Fall ist. Das heißt, jeder kann kreuz und quer mit anderen sich hingehen, kann sich gegenseitig signieren und erzeugt dann damit einfach nur die Beziehung. Das heißt, wenn alle Leute sich hier gegenseitig signieren würden, ihre Schlüssel, könnte man das aufmalen und könnte dann einen Graphen sehen, in dem einfach die Pfeile von den Leuten hin und her gehen. Das Ganze, da gibt es Programme, die sowas machen, das visualisieren. Unten ist eine URL angegeben, da habe ich das mal mit einem Schlüssel von mir gemacht, wenn man sich das mal angucken will. Da sieht man also verschiedene Leute aufgeführt und da gehen Pfeile hin und her, wer wann wo wen signiert hat. Einfacher ist es natürlich, man braucht keine Zertifizierungsinstanz, also es muss irgendwas Geld aufgewendet werden, um Leute hinzusetzen, die Technik haben. Und es ist bei einem Fehler weniger anfällig. Das heißt, selbst wenn ich einen Schlüssel habe mit beispielsweise 20 Signaturen und davon sind zwei Leute einfach Idioten, die nicht wissen, was eine Signatur ist, die das einfach nicht prüfen, die einfach so signieren, dann habe ich zwar zwei schlechte Signaturen, ich habe aber immer noch 18 Leute, die hoffentlich wissen, was sie tun und mir 18 vertrauenswürdige Signaturen gegeben haben. Das heißt, die Person, also der Schlüssel ist in dem Sinne nicht sofort Müll, weil ich ja diese 18 Leute habe, die noch ordentliche Schlüssel haben und ordentlich signiert haben. Was man auch machen kann, man kann im Web of Trust das mischen, das ist zum Beispiel bei einigen Firmen so, dass die Schlüssel für die Mitarbeiter erzeugen und die sich dort wild durcheinander, untereinander, miteinander signieren können, aber die sagen einfach in der Policy der Firma, dass der Schlüssel als Firmenangehöriger, also nur als Firmenschlüssel anerkannt wird, wenn er von der Firma selbst signiert ist. Die haben dort also beim Datenschutzbeauftragten so einen zentralen Schlüssel erzeugt und die sagen auch, dass man dem bitte nur vertrauen soll, den Signaturen, wenn dieser Schlüssel auch unterschrieben hat. Das heißt, man kann also auch so eine Art Mini-Baumhierarchie in einem Web of Trust einbinden, wenn man jetzt in einer größeren Organisation ist. Man kann das zum Beispiel auch bei der Uni machen, dass die Leute eben, die Mitarbeiter dort sich ihre Schlüssel gegenseitig signieren, wie sie Lust und Laune haben, aber trotzdem eben für jede Fakultät beispielsweise so eine Art CA einbaut, die dann eben für die Fakultätsmitarbeiter die Sachen signiert. Und den Schlüssel sollte man dann nur vertrauen, wenn eben die Fakultät das unterschrieben hat. Gut, ja, dann geht es langsam dem Ende zu. Wo ich jetzt schon ein paar Mal drüber geredet habe, ist die Anwendung. Das ist PGP bzw. GNU-PG. PGP steht für Pretty Good Privacy und wurde von Phil Zimmerman entwickelt. Ich glaube irgendwie so 91, 92 in der Ecke rum. Und ist eigentlich die Killer-Applikation der Kryptographie gewesen, die das Ganze erstmal benutzbar und auch verbreitet hat. Es wurde eigentlich für E-Mail entwickelt, also in dieser asymmetrischen Kryptographie, sprich es verwendet diese Schlüsselpaare. Es wurde dann irgendwann mal ein RFC entwickelt, also es wurde mal standardisiert, wie das Format auszusehen hat. Das ist dieser RFC 2440. Wenn man also selber im Prinzip eine PGP-Entwicklung, eine Anwendung schreiben will, dann muss man sich nur den RFC reinziehen, muss das Ganze befolgen und schon hat man ein PGP-Programm geschrieben. Es gab dann mal ein paar Querelen mit Firmen und Aufkäufen etc. pp. Und eben auch den Problem, dass das Ganze unter Unix oder Linux nicht lief und da entstand GNUPG. Ist inzwischen so weit gediehen, dass es eigentlich der Standard auf Unix-System ist und die meisten Leute GNUPG verwenden statt PGP. Also wenn man sich da reinfuchsen will in die Benutzung, ich weiß nicht, ob auf diesem Kongress eine Einführung zu PGP gemacht wird. Kann sein, dass eine angeboten wird. Ansonsten, ich habe da auch ein paar Seiten verlinkt, die das erklären. Da gibt es Gott sei Dank relativ gute Dokumentation dazu. Ja, und jetzt wollte ich noch, wie gesagt, kleiner Ausblick ist, was es noch gibt, ist die sogenannte Steganographie. Das ist so, dass ich die Information nicht verschlüssel, sondern die Information verstecke. Das heißt, ich möchte, dass jemand, der Daten abfängt, überhaupt nicht merkt, dass da noch was anderes drin ist. Beispiel ist eigentlich diese Geheimtinte, die man vielleicht noch aus Kindertagen kennt, wenn man irgendwie mit Zitronensaft auf dem Blatt geschrieben hat, da musste man mit dem Bügeleisen drüber gehen, damit man es wieder lesen kann. Und das Prinzip ist eigentlich hier dasselbe. Man nimmt ein Bild oder so irgendwelche Daten, eine MP3-Datei, ein JPEG-Bild oder ein Video und versteckt dort drinnen irgendwelche Daten. Eingesetzt wird das auch, und zwar hauptsächlich als Wasserzeichen, also als digitales Wasserzeichen, dass irgendwo Informationen versteckt sind. Und wenn jemand diese Datei weiter verteilt, kann ich nachvollziehen, anhand des Wasserzeichens, wer die beispielsweise gekauft hat damals, also Lizenzversion oder sowas. Das Ganze wird auch als Kopierschutzverfahren angesetzt. Ich habe das bewusst in Anführungsstriche gesetzt, weil das teilweise auch noch, es gibt so ein paar Grundprobleme von Steganographie, das ist bisher nicht gelöst worden. Und gerade die Kopierschutzverfahren, die auf dem Markt sind, das ist eigentlich haufenweise Müll. Und da kriegt man eigentlich graue Haare, wenn man sich deren Technik teilweise anguckt. Problematisch ist es auch politisch, wenn Kryptographie verboten ist. Ich glaube, in Frankreich ist harte Kryptographie, in Russland ist Kryptographie komplett verboten. Und das heißt also, ich als Benutzer kann dafür in den Knast gehen, dass ich einfach mit PGP meine E-Mails verschlüssele, selbst wenn da einfach nur Kochrezepte drinstehen oder sowas. Und da ist es dann eventuell von Interesse, wenn ich Steganographie einsetze. Das ist ja auch das, was dann kurz nach den Anschlägen auf das World Trade Center so gehypt wurde, dass die Attentäter dort eben über steganografische Daten versucht hätten, irgendwelche Daten auszutauschen. Bloß, wenn das funktioniert hat, warum wissen dann angeblich die Geheimdienste davon? Also das ist mir ein bisschen unklar. Problematisch ist halt die Steganografie, es funktioniert momentan nicht wirklich richtig und es gibt da Möglichkeiten, das Ganze anzugreifen. Es gibt ein Dateisystem, StegFS, das wird entwickelt und es gibt eine Anwendung StackHide, die ich glaube in JPEG-Dateien, irgendwelche Textdateien unterbringen kann, aber vertrauen würde ich der Sache nicht. Es ist vielleicht in Verbindung mit Kryptographie ganz nützlich, wenn man eben aus politischen oder anderweitigen Gründen dazu gezwungen ist, auf Kryptographie zu verzichten. Ja. Das Letzte, was jetzt kommt, ich habe jetzt auch eine Aufzählung mit Programmen, aber ich denke, wir machen erstmal Fragerunde vielleicht. Also, wenn noch Fragen sind, dann, wir haben noch ein bisschen Zeit. Keine Fragen? Das heißt, mich hat keiner verstanden, oder? Na gut, also wie gesagt, wenn noch Interesse besteht, ich habe hier noch so eine Liste mit Programmen, die es gibt, das ist nicht viel. Also bekannt ist OpenSSH, das ist eben verschlüsseltes Login, bietet Schlüsselauthentifizierung über die asymmetrischen Schlüsseltunnel im Netz. OpenSSL ist ein Krypto-Werkzeugkasten, da kann die bieten Bibliotheken SSL, also was man immer mit diesem HTTPS aufrufen kann, wenn Webseiten verschlüsselt werden. Die bieten Hash-Algorithmen etc. pp. Ansonsten, ja. Was interessant ist, Silk, ich weiß nicht, also letztes Jahr lief ein Vortrag zu Silk. Das ist, ja, IRC-Ersatz ist eigentlich schon wieder untertrieben. Secure Internet Live Conferencing. Das geht eben auch so, dass die asymmetrische Schlüssel einsetzen, um die Benutzer zu authentifizieren, also damit ich weiß, mit wem ich dort mich unterhalte. Und selbst auch Kryptographie einsetzen, um halt die Übertragungswege zu sichern. Und das ist ganz interessant, wenn man zum Beispiel in einer Firma ist und möchte eben sicherstellen, dass ich mich wirklich mit meinen Mitarbeitern unterhalte und dass die Kommunikation eben auch übers Internet gehen kann und das ist eben die Kanäle sind verschlüsselt und ich kann sicher sein, dass der Gegenüber wirklich mein Mitarbeiter ist. Ansonsten ja, VPN gibt es, Virtual Private Networks, also dass man Netze mittels Kryptographie schützt. Sehr interessant ist auch CryptCut, das gibt dieses NetCut, in dem man Daten durchs Netz schieben kann. Das Ganze gibt es auch verschlüsselt, insbesondere wenn man eben dem Netz nicht trauen kann, ist das interessant. Web gibt es, also das Wireless Encryption Protokoll für WLAN, wobei das da ein bisschen, gegen Baum auch gegangen ist. Es gibt noch DNSSEC, in dem man DNS versucht zu schützen mit Kryptographie. Also Kryptographie kann man wirklich überall einsetzen. Und eins zu den Prüfsummen, es gibt eine ganz bekannte Prüfsumme, die kennen die meisten wahrscheinlich, das ist EAN13. Das ist an der Scannerkasse gibt es immer diesen Barcode, der über den Scanner gezogen wird und darunter stehen 13-stellige Buchstaben und Zahlen. Kombination und das ist eine Prüfsumme und zwar sind die ersten 12 Zahlen sind die Hersteller- und Artikelnummer und die werden einfach so genommen, man nimmt jede zweite Zahl, multipliziert die mit 13, addiert das Ganze dann und das Ganze erzeugt eine Zahl, deren Differenz zum nächsten größeren Vielfachen von 10, wenn also die Summe 83 ist, dann ist das nächste größere Vielfache von 10 die 90, die Differenz ist die 7 und diese 7 ist dann die 13. Stelle. Und da kann ich eben sicher sein an so einer Kasse, dass die Kassiererin, wenn die das jetzt eintippen muss, dass die keine Zahlendreher reinbringt. So ähnliche Verfahren werden auch bei den Buchnummern, ISBN und Magazinnummern und sowas verwendet. Also das ist, man begegnet den Sachen also wirklich überall. Geldscheine haben sowas, Personalausweisnummern, Personenkennziffern, die haben alle diese Prüfziffern. Prüfziffernverfahren. Und da ist diese Seite, die ich da eingebunden hatte, hier prüfziffernberechnung.de, die listet das alles auf. Gut, also wenn es dann keine Fragen mehr gibt, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Doch, gibt noch. Mikro? Nee, warte. Also, mir reicht es aber, dem Video.
Nee, es geht halt nur um Schlüssellängen. Also es wird immer gestritten, ab wann eine Schlüssellänge lang genug ist. 128 Bit wird ja mal von, Telekom und so reicht da aus. Aber was wird empfohlen? Also
Das hängt vom Algorithmus ab, der dahinter hängt und was für ein Schlüssel. Also ich kann nicht sagen, Schlüssellänge von 2048 ist besser als 1024. Das hängt, wie gesagt, wirklich vom Schlüssel ab. Und es gibt ja diese ursprünglich, das Verfahren, das wurde ja von Rivers, Chamber und Edelman entwickelt als RSA. Und bei RSA ist es konkret so, dass 1024 definitiv nicht mehr ausreicht. Und bei DSA sagt man, dass es eigentlich hinreichend ist.
Gibt es noch AES oder so?
AES? Das ist ein Kryptoalgorithmus direkt, aber der setzt ja in dem Sinne keine Schlüssel ein. Der ist eigentlich symmetrisch, also Blockchiffre, Fließchiffre. Okay. Also da müsste man dann mit RSA oder DSA irgendwie dafür sorgen, dass man das Ganze asymmetrisch bekommt.
Naja, wenn man halt bei SSH einen Schlüssel generiert, zum Beispiel für eine SSH-Session, welche Schlüssellänge ist da halbwegs sicher?
Also ich habe auf meinen Kisten 1024 eingestellt.
So Blowfish oder was?
Nö, das ist SSH2, das nimmt AES, glaube ich, also ich weiß es nicht, 1024, also wie gesagt, da muss man sich mit der Anwendung befassen und ob dann die Schlüssellänge wirklich das Kriterium ist, ist auch nicht so Sachen. Also das ist dann ja eine Sache für Kryptoanalytiker und damit, das überfordert mich dann auch, also da bin ich nicht Mathematiker genug zu, um es mal so auszudrücken. Gut, sonst noch anderweitige Fragen?
Du sagtest vorhin, dass in Frankreich starke Kryptografie verboten ist. Die Frage, die ich mir da stelle, wie beweisen die das, dass ich eine Datei verschlüsselt habe oder ob ich einfach nur Datenmüll geschickt habe?
Das Problem dabei ist, das interessiert die nicht. Da kommt man auch in ein philosophisches, in ein rechtsphilosophisches Problem rein. Die sagen einfach, jemand, der PGP einsetzt, wird bestraft, weil er PGP eingesetzt hat. Er hat also seine Daten verschlüsselt. Es interessiert mich nicht, was da drin ist, ob da ein Kochrezept drin ist, ob da Kinderpornografie drin ist oder irgendwelche Nazi-Lieder. Es ist mir einfach scheißegal als Staat. Ich sage, es ist verboten. Und wenn jetzt irgendwie die Bullen bei dir Altmaschinen deinen Rechner mitnehmen und finden dort irgendwie PGP-verschlüsselte Daten, dann wirst du dafür bestraft. Und das Ganze ist natürlich ein rechtsphilosophisches Problem, wenn ich sage, dass ich den Menschen dafür bestrafen muss, dann muss ich ein Strafmaß festlegen. Also ich sage, der geht dafür 2 Jahre in den Knast. Und da ist natürlich das Problem wieder, wenn sich beispielsweise irgendwelche Terroristen da über E-Mail zu irgendeinem Anschlag veröffentlichen, der beispielsweise mit 20 Jahren Haft bestraft wird, dann ist für die 2 Jahre Knast für die Verschlüsselung natürlich ein Witz. Da benutzen die Verschlüsselung. Wenn ich jetzt dort, sagen wir mal, beispielsweise nur Kochrezept ausgetauscht habe, was ja straffrei ist, oder ich habe, sagen wir mal, halb illegal oder halb legal oder wie auch immer, MP3-Dateien mit dem ausgetauscht habe, die verschlüsselt, dann ist der Strafmaß vielleicht 6 Monate. Dann möchte ich die 2 Jahre Knast für die Verschlüsselung nicht in Kauf nehmen. Und deswegen ist das Ganze eigentlich, politisch ist es, oder rechtlich ist es kompletter Müll, sowas zu sagen, oder kompletter Unsinn überhaupt, sowas einzurichten. Ich weiß nicht, wie die auf die Idee gekommen sind, das zu machen. Es ist einfach in meinem Rechtsverständnis oder meinem Verständnis generell Blödsinn. Weil die wirklich Böses vorhaben, die benutzen es eh. Ich meine, in Deutschland sind auch Schusswaffen verboten, trotzdem werden über 300 Leute jedes Jahr erschossen, trotz dieses Verbotes. Also ich weiß nicht, welchen Sinn das haben soll. Das ist eigentlich Blödsinn.
Ja gut, klar, ich meine, bei der Diskussion mit härteren Strafen und so weiter, das ist eh immer, man sieht es ja, wie friedfertig Amerika ist. aber die Frage, die ich mir einfach stelle, ist, wie sieht das aus, wenn ich irgendwas verschlüssele, da kommt ja nachher Datenmüll raus. Das sieht ja ähnlich aus, als wenn ich das aus der View-Random rauspipe. Mhm. Woran wollen die erkennen, ob ich das jetzt aus der View-Random rausgepiped habe, was ich da verschicke? Oder ob ich irgendwas verschlüsselt habe.
Ja, ich denke mal, da wird dann irgendein Jurist sagen, wir sagen einfach, du hast verschlüsselt und das war's für dich. Beweis uns das Gegenteil. Also wie das dann abläuft, weiß ich auch nicht. Vor allem, wenn man zum Beispiel mCrypt, da gibt es eine Option, dass der die Metadaten, also der schreibt normalerweise in die Datei rein, welcher Algorithmus ist das, welche Schlüssellänge etc. pp., die schreibt da nicht rein. Man weiß also erstmal, man kann nicht analysieren, dass das wirklich verschlüsselt ist, sondern man weiß also, wie gesagt, nicht, was das für Daten sind und inwiefern die Leute dann da verfolgt werden oder für den Knast gehen können oder sonst wie zahlen müssen, weiß ich nicht. Das ist, ich weiß nicht, ob es da Präzedenzfälle gibt, das ist nur, wie gesagt, das ist dann ein juristisches Problem, das hat eigentlich mit der Technik in dem Sinne nichts weiter zu tun.
Dazu kann ich vielleicht auch noch was sagen. Ich habe später den Vortrag über linguistische Steganographie und aus dem steganographischen Zusammenhang weiß man ja, dass man ein Kryptogramm von einem von anderem Datenmüll, den man jetzt einfach geschickt hat, an sich nur schwer auseinanderkennen kann. Aber man hat das Problem, dass normalerweise in einer E-Mail-Kommunikation oder sonst was schickt man keinen Datenmüll. Das bedeutet, man hat immer irgendwelche statistische Patterns. Wenn ich jetzt über normale Kochrezepte drüber zähle, wie oft verschiedene Buchstaben vorkommen, dann ist das charakteristisch, zum Beispiel für die englische Sprache. Aber wenn ich aus einem Krypto-Algorithmus ein Kryptogramm produziere, dann kann man das völlig automatisch voneinander unterscheiden. Und das ist auch technisch realisierbar, dass man also Kryptogramme im großen Stil auf irgendwelchen zentralen Routern oder sonst was entlarven kann.
Und genau über diese stochastischen Methoden werden ja auch steganographische Systeme angegriffen.
Genau,
Gut, also wenn es dann keine weiteren Fragen gibt, dann bedanke ich mich und viel Spaß noch. Oh, du, ist noch was.